Ja, ihr Lieben, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, gemeinsam heute mit euch auch weitergehen zu dürfen im zweiten Buch Mose. Wir befinden uns gerade in der Stiftshütte. Das ist der zweite Teil der Stiftshütte. Insgesamt sind es vier Teile, in die wir es eingeteilt haben, wie wir es uns anschauen möchten. Und wenn man die Stiftshütte predigt oder durch diese Kapitel der Stiftshütte predigt, dann gibt es wohl zwei gute Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, aber es gibt zwei gute Möglichkeiten, wie man das machen kann. Der eine ist, dass man den Weg des Priesters geht, über den Vorhof, in die Stiftshütte, ins Heiligste hinein und dann ins Allerheiligste, um diese Bedeutungen sich anzuschauen. Und das zweite ist genau das Gegenteil. Man fängt im Inneren an, im Allerheiligsten und geht dann anschließend immer mehr nach außen, über das Heiligste und über den Vorhof. Und genau auf diese Weise wollen wir es auch tun. Wir schauen uns diese Stiftshütte von innen nach außen an und auch welche Bedeutung das für uns hat. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich eine Frage stellen, über die wir heute beim Frühstück gesprochen haben. Und zwar die Frage wäre, wenn du ein Hund sein könntest, welcher Hund wärst du dann? Ich weiß nicht, ob ihr auch beim Frühstück über solche Fragen redet, aber es hat uns heute Morgen bewegt. Oder viel eher mich. Und vielleicht bist du eher so der Golden Retriever. Einer, der immer gut drauf ist und gern kommuniziert. Oder ein Schäferhund, weil du gut gebaut bist. Oder ein selbstsicherer Rottweiler vielleicht. Weil manche in dir einen Guten sehen und manche vielleicht eine tickende Zeitbombe. Vielleicht bist du auch ein verspielter Berner Sennenhund. Oder du wärst wie ich ein tschechoslowakischer Wolfshund. Egal, wo du dich siehst, vorher habe ich hier mit einem jungen Mann geredet. Ich dachte, zu ihm würde ein Pudel ganz gut passen vielleicht. Aber so unterschiedlich wir auch sind, wir wären alle Hunde, egal wo wir uns sehen. Und diese Hunde, sie haben alle eine Sache gemeinsam. Sie sind Hunde und das verbindet sie. Die meisten Hunde, sie bauen eine ganz gute Beziehung zu ihrem Besitzer auf. Sie gelten dann als treu und zuverlässig und loyal ihrem Besitzer gegenüber. Aber dennoch machen alle Hunde von Zeit zu Zeit eine schmerzliche Erfahrung und die wiederholt sich dann immer wieder. Sie stehen immer wieder plötzlich vor einem Schild, auf dem steht, wir müssen draußen bleiben. Und ein Hund auf diesem Schild abgebildet ist, meistens noch mit einem roten Kreis umrandet. Wie würdest du dich fühlen als Hund, wenn du vor diesem Schild stehst? Du darfst nicht mit in den Einkaufsladen, nicht mit ins Café, nicht mit zum Bäcker oder ins Restaurant, nicht mit ins Kino. All diese Dinge sind dir versagt. Obwohl du so eng mit deinem Besitzer bist, mit dem Menschen, darfst du dort nicht hinein. Und es spielt gar keine Rolle, wie gut du dich dabei fühlst, wie sehr du dir Mühe gibst, wie gehorsam du warst, wie gut du Befehle befolgen kannst, egal was, du darfst dort nicht hinein. Und dann kommst du mit deinem Besitzer nach Hause und in die meisten Räume darfst du nicht rein. Manche dürfen es, viele dürfen es nicht. Du darfst nicht in die Küche, nicht ins Wohnzimmer, nicht ins Schlafzimmer. Als treuster Begleiter und Freund. Es gibt nicht mehr Loyalität, aber du wirst ausgesperrt. Stell dir vor, du hättest so eine Beziehung zu Gott. Stell dir vor, du dürftest Gott nur in einem kleinen Bruchteil der Möglichkeiten begegnen, aber du darfst nicht an den Ort kommen, an dem Gott wohnt. Du willst ihm nahe sein, aber du darfst es nicht. Und es spielt gar keine Rolle, von welcher Sorte Mensch du bist, es bleibt dir versperrt. Stell dir vor, du hast eine solche Beziehung zu Gott, eine Bundesbeziehung. Du stehst in dieser Bundesbeziehung, du bist ein Teil des Volkes Gottes, aber du darfst nicht an diesen Ort kommen, an dem Gott wohnt, um dort Gemeinschaft mit ihm zu haben. Fühlt sich schmerzhaft an, oder? Fühlt sich nicht wirklich verbunden an, nicht wirklich frei an, nicht wirklich angenehm an. Es fühlt sich so an, als wäre eine wichtige Sache nicht an dem Platz, an den es gehört. Heute soll es in der Predigt genau um diesen Gedanken gehen. Und die Predigt trägt den Titel, Gott baut sich ein Zuhause, aber du darfst ihn nicht besuchen. Und wir wollen im Verlauf der Predigt sehen, warum der Mensch mit Gott gar keine echte Gemeinschaft haben kann und welche Stationen und Situationen der Mensch durchlaufen muss, damit echte Gemeinschaft mit Gott möglich ist auf irgendeine Art und Weise. In der letzten Predigt haben wir uns angeschaut, dass Gott sich ein Zuhause baut, was im Garten Eden beginnt und sich dieser Gedanke immer mehr weiter entfaltet bis in die Ewigkeit hinein und in der Ewigkeit dann die Erfüllung findet. Und jetzt wollen wir uns die Stiftshütte genauer ansehen und wollen mit dem Herzstück beginnen, dem Allerheiligsten. Und in diesem Herzstück, dem Allerheiligsten, da ist die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes zu finden. Da ist das Schönste an der Stiftshütte, ist im Allerheiligsten. Aber gleichzeitig ist im Herzen der Stiftshütte auch das größte Problem. Das größte Problem, das wir finden können. Damit wir es besser verstehen können, möchten wir noch ganz kurz einmal in den Garten Eden hineinschauen. Wir gehen Schritt für Schritt heute auch da durch. Und zwar können wir dort sehen, dass eine Mauer gebaut wird. Im Garten Eden oder nach dem Garten Eden wird eine Mauer gebaut. Und vor 2 Wochen haben wir uns genauer angeschaut, dass Gott den Garten Eden erschaffen hat und dort gemeinsam mit dem Menschen gelebt hat. Und der Mensch dort in dieser Gemeinschaft mit Gott, in dieser Beziehung mit Gott leben konnte, ohne Sünde. Da war nichts, was den Menschen irgendwie gestört hätte. Es war eine reine Beziehung. Eine schöne Beziehung, eine ungestörte Beziehung. Und das ist ein Zustand, den wir heute so nicht erreichen können. Das ist etwas, das wir heute nicht erleben können, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und die Welt und die Menschen und alles, was wir kennen, ist von Sünde gekennzeichnet. Alles, was wir sehen können, ist geprägt durch Sünde. Alles, was wir hören können, was wir fühlen können, was wir anfassen können, alles ist beeinflusst und gewirkt um die Sünde herum. Ein Teil davon. Also diese Schönheit des Garten Edens, die dort zu finden war, die so kostbar und besonders ist, die können wir heute gar nicht so nachvollziehen oder nachempfinden, wie sich das angefühlt haben muss. Und das haben wir uns beim letzten Mal angeschaut und auch letzte Woche haben wir dann gehört über den Garten Eden, dass der Mensch nackt war und er schämte sich nicht. Da war keine Scham, keine Distanz, nichts, was man verstecken musste. Da war völlige Annahme und völliges Vertrauen. Aber die Bibel, sie berichtet uns, dass der Mensch, als er gesündigt hatte, von Gott aus dem Garten vertrieben wurde. Und das aus einem guten Grund. Und lasst uns auch diese Verse einmal lesen. Aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21 bis 24. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier finden wir jetzt einige Informationen, die uns sehr schnell auffallen. Gott schickt den Menschen aus dem Garten hinaus und lässt diesen Garten von Engeln bewachen. Der Grund ist folgender, der Mensch, er kann dort nicht mehr hinein. Der Mensch, er könnte vom Baum des Lebens essen. Und wenn der Mensch das getan hätte, dann wäre er ewig in diesem sündigen, verlorenen Zustand gefangen. Er würde in Ewigkeit in diesem sündigen Körper gefangen sein. Und Gott schließt den Menschen also jetzt aus diesem Garten aus und versperrt den Garten, den Ort, an dem Gott mit dem Menschen leben wollte. Der Ort, an dem der Mensch Gott erleben konnte. Der Ort, an dem Gott sich selbst dem Menschen gezeigt hat. Und dieser Ort ist für den Menschen nicht mehr zugänglich. Gleichzeitig können wir auch sehen, dass Gott das gemacht hat, um den Menschen nicht vollständig vernichten zu müssen. Es ist ein Akt der Gnade, ein Akt der Gnade, dass Gott das getan hat, um den Menschen vor einem noch größeren Übel zu schützen. Er macht ihnen Kleider aus Fell. Diese Kleider sollten sie anziehen. Die erste Kleidung, sie ist also von Gott gemacht. Aber dafür musste er ein Tier opfern. Er macht das Opfer, er nimmt das aus Tierfell und opfert für Adam und Eva ein erstes Tier, um daraus Kleidung zu machen. Wir können also sehen, einerseits schafft Gott zwar die Strafe für den Menschen wegen seiner Sünde und verbannt ihn aus dem Garten, und gleichzeitig ist er ihnen doch gnädig und hat ihn noch nicht endgültig verstoßen. Aber eine Mauer baut sich auf. Und jetzt steht diese Mauer zwischen Gott und Mensch, und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass es mit dem Menschen immer weiter bergab geht. Der Mensch, der entfernt sich immer weiter von Gott. Wir haben es gesehen durch Kain, durch Lamech und die Zeit von Noah und so weiter. Und wir haben uns diese ganzen Beispiele beim letzten Mal angeschaut. Aber es gibt auch Menschen, und es gab auch Menschen in diesem Zeitraum, die mit Gott gelebt haben, die Gott begegnen wollten, die Gott sehen wollten. Und wenn wir uns diese Menschen anschauen, die in dieser gleichen Zeit gelebt haben, fällt uns auf, dass sie immer eine Sache gemacht haben, wenn sie sich Gott genähert haben. Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz. Es scheint ein gängiger Weg gewesen zu sein, wie man Gott begegnen kann oder was man tun muss, um ihm begegnen zu können. Abel macht das zuerst. In 1. Mose 4, Vers 4 bringt er Gott ein Tieropfer dar. Und wir lesen, dass Gott es angenommen hat. Wir lesen von Noah. Nach der Sintflut baut er einen Altar und er opfert Tiere darauf. Und dann heißt es in 1. Mose 8, Vers 21, und Gott roch den lieblichen Geruch dieses Tieropfers. Über Abraham lesen wir 5 oder 6 Mal und weitere Male immer wieder. Er baut einen Altar, um Gott anzubeten, und er opfert dem Herrn. Wir lesen von Hiob, dass er regelmäßig, wenn seine Kinder gefeiert haben, für sie geopfert hat, aus Angst, dass sie sich vielleicht von Gott losgesagt hätten. Später am Ende vom Buch Hiob soll Hiob für seine Freunde opfern, weil sie nicht gut über Gott geredet haben. Und Gott gibt ihm den Auftrag, oder den Freunden den Auftrag, sie sollen mit diesen Opfern zu Hiob gehen und er soll für sie opfern. Auch über Jakob lesen wir, dass er Schlachtopfer dargebracht hat, bevor er nach Ägypten umgezogen ist und so weiter. Das erste Buch Mose ist voll von Beweisen und Geschichten, wie die Menschen auf diese Weise Gott begegnet sind, indem sie ihm geopfert haben. Also bei all den Menschen, die vor Mose in Erscheinung treten, ist klar, wenn du Gott nahen willst, wenn du Gott ehren willst, ihn anbeten willst, Gemeinschaft mit ihm haben willst, dann musst du ihm opfern. Das mussten Adam und Eva im Garten Eden nicht tun. Aber anschließend haben das all die Menschen getan, die eine Beziehung zu Gott wollten. Aber diese Mauer, die hat Gott gebaut, weil er ein gerechter Gott ist. Weil ein Sünder sich nicht einfach Gott nähern kann, auch wenn er es gerne will. Gott muss zuerst besänftigt werden. Es muss zuerst ein Opfer gebracht werden für diesen Gott. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Die Menschen taten es aber immer auf die gleiche Art und Weise. Und jetzt, wo diese Mauer zwischen Gott und Mensch besteht, erfordert es immer ein Opfer, um sich Gott nahen zu können. Und so geht es in der Heilsgeschichte in diesem Verlauf immer weiter und kommt zu einem Punkt, an dem wir es noch viel klarer und viel deutlicher sehen können. Die Tragweite und die Schwere dessen wird immer drückender. Der Mensch muss lernen, nicht nur zu akzeptieren, dass eine Mauer gebaut wird, sondern er muss auch mit dieser Mauer leben. Und ich möchte hier ganz kurz, dass wir das nochmal sehen können. Es gibt diese drei Bereiche einer Stiftshütte. Wir haben zuerst diesen Vorhof, auf dem sich jeder Gläubige aufhalten durfte. Dort war auch der Altar und das bronzene Waschbecken zu finden. Es gab dort keine wirklichen Beschränkungen, freien Zutritt für jeden aus dem Volk Gottes, nicht für Volksfremde, jeder, der zu diesem Bundesvolk gehörte, aber nicht zu allen Umständen und nicht zu jeder Zeit. In Zeiten der Unreinheit beim Mann oder auch bei der Frau, durfte man in dieser Zeit nicht auf diesen Hof gehen, erst nach der Zeit der Reinigung. Menschen, die krank waren und dauerhaft unrein waren, die durften nie auf diesen Vorhof kommen. Dann finden wir im ersten Raum der Stiftshütte das Heiligste. Dort durften nur Priester hinein für ihren täglichen Dienst. Dort kümmern sie sich um den Leuchter, dass das Öl nachgefüllt wird. Dieser Leuchter darf niemals ausgehen. Dort finden wir 12 Brote auf dem Schaubrottisch, die einmal in der Woche getauscht werden. Und die alten Brote, die durften dann nur die Priester essen. Ich weiß nicht, ob das gut geschmeckt hat, wenn die Brote eine Woche lang 12 Brote da gelegen sind. Aber nur sie durften das essen, das war heilig. Jeden Morgen und jeden Abend ein Räucherwerk. Noch viele andere Aufgaben und Rituale, die die Priester dort erfüllen mussten. Aber hinter den großen Vorhang durften sie nicht hineinschauen, durften sie auch nicht hingehen. Das war das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand. Der Deckel mit 2 Cherubim, die ihn symbolisch beschützen. Dort durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein, am großen Versöhnungstag. Und auch nur unter schweren Bedingungen, die er erfüllen sollte. Das heißt, dieser große, schwere Vorhang war eine Trennung, eine dauerhafte Trennung. Nur damit wir einmal einschätzen können, wie diese Stiftshütte aufgebaut war, dass es dort viele Begrenzungen gab. Was wir also sehen können, ist, das Leben mit Gott wird distanziert für dieses Volk durch das Gesetz. Gott gibt Mose diese ganzen Gesetze, diese vielen Gesetze und das Herzstück kommt erst noch. Das Herzstück von all dem ist das dritte Buch Mose. Wenn wir dieses dritte Buch Mose verstehen, dann begreifen wir, wie Gott ist. Dieses Buch wird oft nicht so gern gelesen, aber wir können so viele Schätze entdecken im dritten Buch Mose, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffällt, aber wir lernen dort so viel über Gott selbst, über seine Heiligkeit, über seine Güte auch. Dort legt Gott fest, wie das Volk Gottes in der Beziehung zu ihm leben soll, auf welche Art und Weise sie Gott begegnen können. Und ich will, dass wir jetzt eine Sache gemeinsam tun. Stell dir vor, du würdest in dieser Zeit leben. Dass es dieses Zelt der Zusammenkunft gibt und du nur dort Gott begegnen kannst. Was würde das für dich bedeuten in deinem Leben? Auf welche Art und Weise könntest du Gott begegnen und eine Beziehung zu ihm haben? Da gibt es einige Dinge, die du beachten musst. Und ich will das einmal gemeinsam mit euch durchgehen, damit wir sehen, wie das eigentlich so war. Ich habe eine kleine Tabelle vorbereitet. Auf dieser Tabelle finden wir gleich einfach all die Opfer, die wir so bringen müssten im Laufe des Jahres und auch persönlich in gewissen Situationen. Und die Opfer, die es so in der Bibel gibt, die können wir so in 2 Kategorien einteilen. Es gibt die regelmäßigen Opfer und dann gibt es die persönlichen Opfer, so habe ich es zumindest genannt. Unter den regelmäßigen Opfern verstehe ich die täglichen, die wöchentlichen, aber auch die einzelnen Feste des Volkes. Und ich habe es einfach mal aufgezählt, womit es anfängt. Also wir haben einmal die täglichen Brandopfer, die dargebracht werden sollen. Also ein Lamm am Morgen und ein am Abend. Damit fängt es an. Das ist jeden Tag, ohne Ausnahme, jeden Tag soll das gemacht werden. Dann gibt es ja zusätzlich einmal in der Woche den Sabbat. Also am Sabbat müssen wir dann nochmal 2 Lämmer darbringen. Allein das in dem Jahr schon 834. Dann kommt der Neumondfest. Dort werden 11 Tiere geopfert. Wir haben einmal im Jahr das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Das gehört zusammen, es geht 7 Tage. Dabei werden dann 77 Tiere geopfert. Anschließend kommt irgendwann das Wochenfest. Wir kennen es vielleicht auch mehr unter dem Namen Pfingsten, dann später. Auch hier werden 11 Tiere geopfert. Schließlich haben wir noch das Laubhüttenfest. Beim Laubhüttenfest, das geht auch 7 Tage und am 8. Tag gibt es dann nochmal was Spezielles. Werden insgesamt 199 Tiere geopfert. Und zum Schluss nicht vergessen noch das Versöhnungsfest, wo 5 Tiere geopfert werden. Das sind so allein diese regelmäßigen Opfer, die gebracht werden, also ungefähr 1137 Tiere im Jahr, die regelmäßig geopfert werden müssen, einfach nur, um Gott begegnen zu können, um Gott zufriedenzustellen. Und das ist nicht mal, weil sie etwas falsch gemacht haben. Es ist einfach nur die Bedingung Gottes für eine Beziehung mit ihm. Aber damit haben wir noch nicht aufgehört. Das sind ja nur die regelmäßigen Opfer. Es gibt auch persönliche Opfer. Wir haben das Sündopfer, wenn du vielleicht versehentlich gesündigt hast, weil du ein Gebot vergessen hast oder es unwissend getan hast, vielleicht weil du ein Gelübde nicht eingehalten hast oder weil du ein Reinheitsgebot einen Tag zu früh übertreten hast. Hier muss ein Opfer her. Je nachdem, was für eine Person du warst, musste auch das Opfer gewählt sein. Also wenn ein Priester gesündigt hat, musste er einen Stier darbringen. Wenn es Frauen waren oder so, dann hat vielleicht auch, oder arme Leute, dann hat auch vielleicht eine Taube gereicht. Dann gab es natürlich auch die Schuldopfer. Wenn du gesündigt hast oder dabei ein Schaden entstanden ist, dann musst du einen Widder opfern und zusätzlich den Schaden wieder gut machen plus 20%. Dann gab es natürlich auch die freiwilligen Brandopfer, die das Volk aus eigenem Willen gebracht hat. Es gab auch Friedensopfer oder Speisopfer, wenn du dankbar warst und Gott anbeten wolltest. Auch hier sehen wir viele Situationen, in denen wir wissen dürften, da müssten wir vorne stehen und unser Opfer bringen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Tabelle und diese Liste siehst, mir wird so ein bisschen schlecht dabei. Wie hört sich so eine Beziehung zu Gott für dich an? Ist das verlockend? Wird uns nicht dabei irgendwie ein Gefühl vermittelt von Schwere? Vielleicht wird uns sogar Angst und Bange dabei, weil es uns vermittelt, du musst etwas leisten, um bei Gott angenommen zu sein. Du musst beständig deine Opfer vor Gott bringen. Und du darfst niemals aufhören. Du musst es immer weiter tun, immer weitermachen, damit der Zorn Gottes dich nicht trifft für eine deiner Sünden, die du vielleicht übersehen hast. Und egal wie viel du opferst, egal wie viele Opfer du Gott darbringst, du darfst niemals ins Allerheiligste. Auch wenn du an alles gedacht hast, wenn du für jede Tat, für jeden Gedanken ein Opfer dargebracht hast, du darfst trotzdem nicht in dieses Allerheiligste, wo Gott zu finden ist. Dieser Vorhang trennt dich alle Zeit von Gott. Was wäre das Ergebnis so einer Beziehung zu Gott? Und das ist nicht irgendwo weit hergeholt. Die Menschen mussten so damals leben. Das war normal für sie. Das war eine Beziehung zu Gott. Ich stelle mir das sehr deprimierend vor. Ich stelle es mir zermürbend vor, wie schwer es gewesen sein muss, Gott auf diese Weise begegnen zu können, ihn lieben zu können, zu wissen, ich muss leisten, damit Gott mich annimmt. Das ist nicht unbedingt eine gute Motivation, nicht wahr? Und zu wissen, dass egal wie viel Mühe du dir gibst und wenn du alles einhältst, was Gott dir sagt, er dich trotzdem nicht in seine Nähe lassen würde. Stell dir mal so ein Leben vor, heute, hier und jetzt, in dem du nichts fortsetzen kannst. Du kannst nie sagen, ich mache morgen weiter, sondern der Tag fängt immer von vorne an, jeder Tag neu. Deine Lebensuhr ist jeden Morgen neu auf Null gesetzt und beginnt von vorne. Kein Fortschritt, den man speichern kann. Du musst jeden Tag neu beginnen. So ging es den Israeliten in ihrer Beziehung zu Gott. Es gab nie einen Erreicht-Zustand, nie einen Geschafft-Zustand. Immer von vorne. Nie genug Opfer, immer weiter opfern. So ging es immer weiter. Und diese Mauer besteht zwischen Gott und Mensch. Und sie bleibt bestehen wegen der Sünde der Menschen, wegen der gefallenen Welt, wegen der Verdorbenheit. Da steht die Frage, warum sollte Gott uns annehmen? Warum sollten Tieropfer unsere Sünde wieder ausbügeln können? Gott ist ein gerechter Gott. Wie oft unterschätzen wir das, dass Gott gerecht ist? Er kann nicht über unsere Sünde hinwegsehen. Gott kann nicht so tun, als würde es diese Sünde nicht geben. Gott kann unsere Sünde nicht unter den Teppich kehren, nicht ein Auge zudrücken, nicht Gras drüber wachsen lassen. Das kann er nicht tun. Er kann nicht so tun, als gäbe es dein und meine Sünde nicht, selbst wenn er das wollte. Die Menschen mussten lernen, mit dieser Mauer zu leben. Und auch wir müssen lernen, dass diese Mauer heute noch da ist. Die Mauer zwischen Gott und Mensch, weil wir sie gebaut haben durch unsere Sünde, weil wir Teil davon sind, weil wir Sünder sind. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er es dabei nicht hat stehen lassen, sondern wir auch gleichzeitig noch sehen können, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass diese Mauer eingerissen wurde. Da wir jetzt diese Tabelle durchhaben und sehen können, so war es für die Juden früher, so mussten sie leben als Volk Gottes, kannst du dir die Erleichterung vorstellen, die Johannes hatte und die Menschen, die bei ihm waren, als Johannes dasteht und Jesus an ihm vorbeilaufen sieht und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wie viel Erkenntnis, wie viel Erleichterung, wie viel Freude steckt in diesen Worten, zu sagen, da läuft es, das letzte Lamm, das endgültige Lamm, das gebracht werden muss, damit nie wieder ein Lamm geopfert werden muss. Dieses Opfersystem der Juden war ein nie endendes Opfersystem. Es hört niemals auf, es geht immer weiter. Sie mussten beständig opfern, opfern, opfern und weiter opfern. Und jetzt sieht Johannes diesen Jesus und kann sagen, da ist er. Da ist das Ende von diesem System. Da ist das letzte, das vollkommene Opfer, das Gott selbst opfern will. Jesus wurde zwar geschlachtet von Menschen, aufgehängt von Menschen an diesem Kreuz, damit er dort stirbt. Aber sie haben nicht dieses Opfer gebracht. Dieses Opfer hat Gott gebracht. Es war sein Opfer, Gott selbst. Am Ende dieser ganzen Reise von diesem Opfersystem opfert Gott selbst seinen eigenen Sohn und löst damit dieses Opfersystem ab. Warum? Weil Jesus genügt, weil Jesus ausreicht, weil es nicht mehr braucht als ihn, weil Jesus jede Forderung Gottes erfüllte, weil er das Blut eines makellosen und reinen Lammes war, das ausreichend Erlösung für dich und für mich bringt. Er ist dieses Lamm Gottes, das unsere Sünde wegnimmt. Wie er das abgelöst hat, das wird uns ganz gut in Hebräer 10 beschrieben. Ich möchte dort einige Verse vorlesen, Hebräer 10, Abvers 2. Hätte man sonst nicht längst mit dem Opfern aufgehört? Denn jeder Opfernde wäre ja mit einem Mal rein und die Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belasten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Alle Jahre wieder werden sie aufs Neue an die Sünde erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann nun mal keine Sünden wegnehmen. Deshalb sagte Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, doch einen Leib hast du mir gegeben. Über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, sieh doch, ich komme, mein Gott. Ich werde tun, was du willst, und zwar so, wie es über mich in der Buchrolle steht. Zuerst sagt er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brand- und Sündopfer freust du dich nicht, obwohl diese Opfer doch vom Gesetz vorgeschrieben sind. Und dann fährt er fort, ja, ich bin bereit. Ich werde tun, was du willst. Auf diese Weise hebt er die erste Ordnung auf, um die zweite in Kraft zu setzen. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Das ist die Lösung. Das ist die Art und Weise, wie Gott diese Mauer wieder eingerissen hat. Sie mussten immer weiter opfern, Jahr für Jahr, obwohl dieses Blut ihre Sünden nicht wegnehmen kann. Sie wurden niemals frei davon und wurden immer an ihre Sünden erinnert. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus selbst seinen Leib gegeben hat, freiwillig den Willen Gottes tun wollte, indem er sagt, ich tue, was du willst. Und deshalb sind wir heute geheiligt, weil Jesus dieses Opfer dargebracht hat, um Erlösung für uns zu bewirken durch sein Blut. Die Frage, die sich für mich stellt, ist das ausreichend? Ist das ausreichend für dich und mich? Ich frage mich, warum? Warum kannst du heute jederzeit in deinem Gebet Gott um Vergebung bitten und wissen, dass er dir vergibt? Warum ist das möglich? Warum ist das so einfach möglich? Warum kannst du zu jeder Zeit beten und wissen, dass Gott dich hört und dich anhört und du nicht zuerst irgendwas anderes leisten musst? Warum sollte das selbstverständlich sein für einen heiligen, wundervollen Gott, der weit über uns ist? Warum können du und ich heute die Bibel aufschlagen und sie lesen und davon ausgehen, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht? Warum müssen wir nicht erst Gott besänftigen, ihm versprechen, dass wir heute so und so leben würden, ein Opfer bringen, damit sein Zorn uns nicht trifft? Warum müssen wir nicht zuerst zwei Lämmer kaufen und sie vor Gottes Angesicht schlachten, damit wir sein Wort aufschlagen können, lesen können und erwarten können, dass er zu uns spricht? Warum müssen wir Gott nicht erst irgendwie zeigen durch ein Opfer, dass wir es wirklich ernst meinen mit unserer Sünde und er uns dann seine Vergebung zuspricht? Schau, wir tun so. Fälschlicherweise tun wir so, als wäre das normal. Als wäre das selbstverständlich, dass es so sein kann in unserer Beziehung zu Jesus. Wir tun so, als wäre das, was wir heute allein aus Gnade durch das Opfer Jesu Christi leben und genießen können, als ob das normal wäre, selbstverständlich wäre. Aber es ist nicht selbstverständlich. Wenn wir das als normal und selbstverständlich ansehen, liegen wir falsch. Es wäre normal und selbstverständlich, wenn wir opfern müssten, wenn wir leisten müssten, wenn wir tun müssten, damit Gott uns annimmt. Aber nein, so ist es nicht. Du kannst ihn um Vergebung bitten und wissen, dass er dir vergibt. Du kannst ihn anbeten und ihm danken, ohne einen Altar bauen zu müssen. Du kannst Gottes Wort aufschlagen, egal wo du bist, zu jeder Zeit. Und ihn darum bitten, dass er dadurch zu dir spricht und er tut es. Aber sollten wir nicht den Fehler machen, dieses Wunder und diese Gnade als selbstverständlich einzuschätzen, es gering zu schätzen, weil der Preis dafür unendlich hoch war. Der Preis so hoch war, dass er nie höher hätte sein können. Wisst ihr, ich habe zu Hause einen Ordner. Ich habe viele Ordner, aber ein Ordner ist besonders. Da sind nur Briefe einer Art drin. Diese Briefe kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen des Landes. Ich habe da auch Briefe aus Norwegen und Italien drin. Einer kam letztens aus Magdeburg noch dazu. Jeder Brief, der dort drin ist, in diesem Ordner, fängt mit den Worten an: Sehr geehrter Herr Janssen, Ihnen wird zur Last gelegt, so und so an diesem Ort zu dieser Zeit etwas falsch gemacht zu haben. Am Anfang hatte ich nur so eine kleine Ablage und über die Jahre dachte ich, jetzt wird es Zeit, ich muss mir so einen Ordner zulegen. Das ist wie so ein Fotoalbum mit viel Text einfach, ja, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Fotoalbum habt. Jedenfalls habe ich mich so gefragt, da wurde mir in den letzten 15 Jahren ganz schön viel zur Last gelegt. Und das auch zu Recht. Und ich habe mir mal so vorgestellt, Gott hätte so einen Ordner von mir. Und Gott hätte so einen Ordner über dich. Wo Gott aufzählen würde in Papierform, was er uns alles zur Last legen müsste. Jeden bösen, falschen Gedanken. Jeden schlechten Gedanken über eine Person. Jeden egoistischen Gedanken, wo ich mir selbst den Vortritt gelassen habe vor anderen Menschen. wo ich mich mehr beachtet habe als meine Familie, meine Glaubensgeschwister. Jedes falsche Wort, jedes unbedachte Wort, jedes Wort ohne Liebe, ohne nachzudenken, jeder unterlassene Dienst, jede verpasste Möglichkeit, jemandem vom Evangelium zu erzählen, jede unterlassene Möglichkeit, ein gutes Gespräch zu haben, etwas Gutes zu sagen, jeder falsche Blick, jeder Gedanke an mich selbst, jeder Moment der Ablenkung, jede verschwendete Minute in den Medien, jede Faulheit, all das Ignorieren des Guten und das Akzeptieren des Bösen. Wie viele Ordner wären das über dein und mein Leben? Wie viele Regale würden vollstehen von Ordnern, in denen jede Seite anfängt mit das wird dir zur Last gelegt und das wird dir zur Last gelegt. Wie oft müsstest du mit einem Sündopfer zum Priester laufen und es vor Gott schlachten? Das wäre unmöglich, oder? Niemals zu leisten, niemals möglich. Wir würden nie schaffen, für all das zu bezahlen, was wir verbrochen haben in unserem Leben und in unserem Herzen vor Gott. Wie sieht es aus mit deiner Liste? Könntest du es? Könntest du dafür gerade stehen? Allein für letzte Woche, was du alles gedacht hast, gefühlt hast, begehrt hast, gewollt hast, gewünscht hast, gesagt hast, getan hast. Wie viele Momente in deinem Leben, an denen du nur an dich gedacht hast, anstatt Gott. Indem du lieber dir was Gutes tun wolltest als anderen, könntest du dafür aufkommen? Könntest du es wieder gut machen? Wenn wir irgendwie ehrlich sind, dann kommt das Bild von einem Gerichtssaal unsere Situation am besten, sehr nah. Stell dir vor, irgendwann am Ende deines Lebens, wenn du dann vor Gott stehst, vor dem gerechten, heiligen Gott als Angeklagter. Und diese Liste wird vorgelesen. Diese Ordner werden Seite für Seite rausgeholt und vorgelesen. Nicht nur, was du getan hast, nicht nur, wo du erwischt wurdest, was du gedacht hast, was du gewollt hast, jeder Gedanke. Und überall, wo am Ende dieser Dinge nicht etwas ist, das Gott im Fokus hat oder ihn ehrt, bringt dich zu Fall, wird dir vorgelegt. Ich kann euch sagen, meine Liste wäre lang, unendlich lang. Die Ordner könnte ich nicht zählen. Und dann stehen wir vor Gott und finden keine Ausreden. Auch wenn wir es versuchen wollen, uns rauszureden, wir können es nicht. Diese Liste ist eindeutig, sie ist belegbar mit Beweisen. Und du hast keine Entschuldigung, kein Alibi, keine Rechtfertigung. Und kurz bevor du abgeführt wirst aus diesem Gerichtssaal zur Todesstrafe für immer und ewig verbannt, da passiert Folgendes. Jesus kommt und wischt deinen Namen weg von diesem Ordner und schreibt seinen drauf. Von jedem einzelnen Ordner. Auf jedem einzelnen Blatt steht nicht mehr mein Name, was mir zur Last gelegt wird, steht sein Name drauf. Er trägt es. Er nimmt dieses Gerichtsurteil, das für dich und für mich bestimmt war. Er nimmt es auf sich. Und er stirbt am Ende den Tod, den du und ich verdient haben. Er leidet die Strafe, die für dich und mich bestimmt war, verdient. Und er nimmt den Zorn Gottes, der auf uns sein müsste, auf sich. Und er nimmt ihn vollständig, trinkt diesen Becher des Zorns aus bis zum letzten Tropfen. Und er leidet diese Strafe. Das ist der Grund, warum du und ich heute einfach um Vergebung bitten dürfen und wissen dürfen, er kann uns vergeben. Das ist der Grund, warum wir einfach die Bibel aufschlagen können und sagen können, Gott, sprich du heute zu mir in mein Herz hinein und er tut es. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie dieser gerechte Gott gerecht bleiben kann. Erstens fordert er das Opfer von dir und du stirbst für immer und ewig. Oder Jesus bringt dieses Opfer für dich und du darfst für immer leben. Das ist der Grund. Und als Jesus dort am Kreuz hing und dort meine und deine Schuld getragen hat, wird das so deutlich sichtbar, wie diese Kraft sich entfaltet hat. Das lesen wir in Matthäus 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weiter ab Vers 50. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels, er zerriss von oben nach unten in zwei Stücke und die Erde bebte. Und die Felsen rissen. Hier sehen wir diese Wirkung des Todes von Jesus. Wie gewaltig er war und was er freigesetzt hat. Welche Auswirkungen es mit sich gebracht hat. Im Land stockdunkel. Der Vorhang im Tempel, hinter den nie jemand schauen durfte, als einmal im Jahr der Hohepriester. Diese gewaltige Wand, die Gott und Mensch voneinander trennt. Der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Gott schiebt den Vorhang nicht zur Seite, damit wir einmal hineinschauen dürfen. Er zerreißt ihn. Er bricht ihn ab von oben nach unten. Die Erde bebt und Felsen reißen. Gott reißt selbst diese Mauer, die gebaut wurde, wieder ein. Die Mauer, für die der Mensch doch verantwortlich war. Die Mauer, mit der wir leben müssten. Gott reißt sie ein. So wie er das erste Opfer für Adam und Eva brachte, brachte er das letzte Opfer für dich und mich. Ich will dich fragen, der du hier sitzt und vielleicht diese Mauer immer noch verspürst in deinem Leben. Und wenn du ehrlich bist, sagen musst, ich kenne diesen freien Zugang zu Gott noch gar nicht. Ich sehe nur diese Mauer vor mir. Weil meine Sünde immer noch vor meinen Augen ist, dann will ich dich ermutigen, geh heute nicht einfach nach Hause, sondern werf dein Vertrauen auf diesen Jesus, der sich für dich geopfert hat. Kehre um zu diesem guten Heiland. Komm ins Gespräch mit den Menschen, die hier sind. Werf deine Hoffnung im Glauben und im Gebet an Gott. Aber vielleicht sind noch einige heute hier, die kennen diesen Gott. Die kennen diese Gnade. Und du weißt, dass du eines Tages umgekehrt bist in deinem Leben und dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen hast und diese Hoffnung in deinem Leben hast. Und du schaust jetzt in dein Leben. Du schaust jetzt in deinen Alltag und in dein Herz und musst sagen, wann habe ich vergessen, wie herrlich und wie kostbar diese Erkenntnis ist, dass Jesus das Opfer für mich ist. Wann habe ich vergessen, und angefangen, diese Erkenntnis gering zu achten, weil sie mich nicht mehr ins Staunen bringt, mich nicht mehr begeistert, weil es irgendetwas ist, von dem ich sagen kann, ja, ich weiß, Jesu Blut, ja, ich weiß, es ist sein Opfer, aber seit wann geht uns das nicht mehr ins Herz? Dann will ich uns heute ermutigen, dieses Opfer neu zu schätzen, Gott neu darum zu bitten, dass er in uns dieses Brennen wieder entflammt. Eine Begeisterung für ihn. Ein Staunen über sein Wort. Nicht weiter so zu leben, wie es war. Passiv in der Gemeinde. Passiv zu Hause. Passiv in der Beziehung zu Jesus. Sondern wieder voll zu werden mit seiner Gnade. Voll zu werden mit Hingabe für ihn, weil er sich für uns geopfert hat. Oder vielleicht gehörst du auch zur dritten Kategorie von Mensch, die hier sitzen und sagst, ich bin so ermutigt, voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Segen, dass Jesus mich gesehen hat, als er dort am Kreuz hing. Und du das wissen darfst, dass er dich aus Liebe angesehen hat und viel, viel Gnade für dich hat. Dann bist auch du aufgerufen, ihn heute dafür in besonderer Weise zu ehren, zu loben und anzubeten. Egal zu welcher dieser drei Personen du gehörst, wir alle haben Grund, ihn anzubeten, ihm zu antworten. und ihm die Ehre zu geben. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir schauen dich an. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass du diese Mauer niedergerissen hast, dass du es freiwillig getan hast, dass du es wolltest, dass du dich selbst an unserer Stelle geopfert hast, Herr. Wir möchten dir all die Ehre dafür geben. Wir möchten dich anbeten, Herr. Wir möchten dich bitten, dass diese Erkenntnis uns heute tief in unserem Herzen wieder neu bewegt, neu ins Staunen bringt, neue Begeisterung für uns schafft, neue Liebe fürs Evangelium, ein Brennen für dich, Herr. Schaffe du uns das neu in unserem Herzen, dass wir nicht anders können, als uns darüber zu freuen, über dieses Evangelium. Und führe du unsere Herzen in dieser Erkenntnis heute neu zu dir, egal wo wir stehen, ob wir dir fern sind, ob wir dir nah sind, dass wir alle heute neu auf dich blicken dürfen, voll Dankbarkeit und Segen, dass wir in dir und durch dich angenommen sind. Amen.